sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Podcast-Serie 2026 des Österreichischen Herzfonds begrüßen. Mein Name ist Professor Dr. Kurt Huber, ich bin der Präsident des Österreichischen Herzfonds und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Sie über die Entstehung von Gefäßverkalkungen der Atherosklerose zu informieren, zu den Mechanismen, die dahinter stecken, zu den Risikofaktoren, die diese Mechanismen beeinflussen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Podcast-Serie große Freude macht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur zweiten Sitzung unserer Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds 2026 begrüßen. Es geht um kardiovaskuläre Risikofaktoren. Sie haben in der ersten Serie gehört, wie es zu Atherosklerosebildung, also Gefäßverkalkungen kommt und welche Faktoren eine Rolle spielen, welche Probleme dadurch entstehen können. Und wir haben im Rahmen dieser ersten Sitzung über Cholesterin ganz kurz gesprochen. Ich möchte Cholesterin als Hauptthema für den zweiten Teil unserer Podcast-Serie mit Ihnen besprechen. Und ich habe zu diesem Thema Herrn uns jetzt Professor Dr. Heinz Drechsel eingeladen. Heinz Drechsel ist Kardiologe, Internist, Stoffwechselspezialist und er ist vor allem ein lieber Kollege und Freund, international sehr bekannt, hat an sogenannten Leitlinien aktiv mitgearbeitet und ist, glaube ich, ein exzellenter Gesprächspartner für das Thema Cholesterin. Es geht um die optimale Lipidsenkung beim Hochrisikopatienten. Da gibt es bestimmte Grenzwerte, die Sie heute hören werden. Vor allem, wie soll man denn diese optimale Lipidsenkung durchführen? Und ich darf vielleicht als ersten Punkt eine Frage stellen. Gibt es Atherosklerose ohne Cholesterineinfluss?
Das ist die entscheidende Frage. Und wir können zurückblicken bis 1913, als ein großer Forscher, Anitschkow, gefunden hat, dass es in der Atherosklerose keine sogenannten Plaques gibt, also Verengungen der Arterienwand, welche nicht Cholesterin enthalten. Also war eigentlich schon vor 120 Jahren klar, dass Cholesterin entscheidend ist. Und was noch entscheidend war, dass er das immer in der Innenhaut der Gefäße gefunden hat, also in jener Zone, die dem Blut zugewandt ist. Und daher kam natürlich dann Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt die zuerst Hypothese und dann die Gewissheit auf, dass das Blutcholesterin mit diesem Arterienwandcholesterin zusammenhängt.
Und wenn man erhöhte Cholesterinwerte im Blut hat, denken viele, jetzt muss ich mich optimal ernähren, ich lasse einfach fette Nahrung weg, wo Cholesterin drinnen sein kann. Woher kommt denn überhaupt das Cholesterin im Blut?
Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis der letzten 30 Jahre, nämlich dass etwa ein Drittel des Blutcholesterins aus der Nahrung kommt und zwei Drittel macht der Körper selber, im Durchschnitt bei den Menschen. Wer ein hohes Cholesterin hat, hat meistens zu viel Eigenproduktion. Mehrere Organe können Cholesterin erzeugen, aber für das Blutcholesterin ist die Leber zuständig.
Welche Organe erzeugen noch Cholesterin?
Das ist ganz gut, ja. Jene, die Hormone produzieren wie die Nebennieren oder auch die Schilddrüse, aber im Wesentlichen ist es vom Quantum her die Leber. Im Prinzip kann jedes Gewebe selbst Cholesterin erzeugen. Und wer die Gene hat, dass er zu viel erzeugt, macht das auch in fast allen Geweben.
Nun, Cholesterin ist ja nicht prinzipiell was Schlechtes. Man kann Cholesterin ja auch für bestimmte Abläufe, Enzyme etc. im Körper brauchen. Vielleicht kannst du dazu mal Stellung nehmen, weil die nächste Frage ist dann, wie niedrig darf denn Cholesterin werden, ohne dass es schädlich wäre?
Ja, wir sind ja mit unseren Gedanken schon so weit, dass wir jetzt auf das Blutcholesterin schauen, welches dann die Innenhaut der Gefäße gefährdet oder bombardiert, muss man sagen. Nun, das ist eigentlich das Hauptproblem. Alle Körper können, Organe können Cholesterin selbst erzeugen, zum Beispiel auch das Gehirn. Und die sind natürlich sehr wichtig, diese Cholesterine, für die Funktion aller Organe. Das ist in allen Zellen an der Oberfläche ganz wichtig. Daher kam auch früher die Idee, man sollte vielleicht nicht zu wenig Cholesterin haben, weil das für die Organe vielleicht schlecht ist. Da wissen wir heute auch mehr.
Also wir wissen, dass ein sehr niedriger Cholesterinspiegel in jedem Falle ausreicht, wichtige Funktionen zu erhalten, weil dieses Cholesterin in verschiedenen Geweben produziert wird, das Cholesterin, das wir benötigen. Und anderes Cholesterin ist eben dann im Blutkreislauf erhöht und kann die Probleme machen, die wir angesprochen haben. Nun, es gibt ja verschiedene Untergruppen im Cholesterin. Wo ist denn sozusagen das Cholesterin eher gut und welches Cholesterin ist eher schlecht für die Entwicklung einer Gefäßerkrankung?
Die Cholesterintransportfunktion im Blut haben sogenannte Lipoproteine. Das Cholesterin ist nämlich so ein fettes Pulver, wenn man sich das in der Apotheke einmal kaufen will. Und dieses fette Pulver kann im Blut, das ja ein Wasser ist, nicht transportiert werden. Daher muss es verpackt werden. Und das sind solche Kügelchen, die nennt man halt Lipoproteine. Und da gibt es die sogenannten Bösen und das Gute. Das Gute heißt HDL-Cholesterin. Böse gibt es wahrscheinlich mehr, aber die Hauptfraktion ist das sogenannte LDL-Cholesterin. Und diese Teilchen, die im Blut zirkulieren, da ist es vor allem das LDL-Cholesterin, also diese eher schon ein bisschen größeren Teilchen, welche gut in die Arterienwand hineinpassen und daher die Arterienwand auch bombardieren und dort Schäden erzeugen. Also wir haben eigentlich in der modernen Laboranalyse immer das LDL-Cholesterin dabei, weil das der Täter ist. Und dann gibt es das gute Cholesterin, das kein Täter ist.
Nun, wir wissen jetzt, und unser Thema sind ja die sogenannten Hochrisikopatienten, also Patienten, die schon einen Schlaganfall hatten, die schon einen Herzinfarkt hatten oder eine bekannte koronare Gefäßerkrankung, vielleicht schon mal mit Stents behandelt werden mussten. Und bei diesen Patienten gibt es ja ganz klare Werte, unter die man kommen soll, um zu sagen, dieser Cholesterinwert ist für diesen Patienten nicht schädlich. Dieser Grenzwert liegt beispielsweise bei 55 Milligramm pro Deziliter, um das hier mal zu sagen. Aber reicht es, diesen Grenzwert gerade zu erreichen, oder wäre es noch besser, deutlich drunter zu liegen?
Also jetzt bringe ich ein Beispiel aus meiner Tätigkeit in der Intensivstation. Wenn ich einen jungen Menschen gesehen habe, der, sagen wir, mit 35 Jahren schon einen Herzinfarkt hatte, dann habe ich zu den Schwestern und ärztlichen Mitarbeitern immer gesagt, Raucher, ja, und Cholesterin extrem hoch, 300, 400. Also das war sehr, sehr einfach, wenn man das als Arzt einfach einmal so sieht. Es ist nicht kompliziert, wie viele sagen, dass das Cholesterin so kompliziert ist. Und diese Zahl, die du gerade genannt hast, 55, kommt aus Studien, wo man gesehen hat, wenn man unter 55 ist, ist man halt am besten dran. Nun, das werden vielleicht nicht alle schaffen, aber wir haben heute gute Medikamente, mit denen wir zumindest das Cholesterin um die Hälfte absenken. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, möglichst niederzukommen, gerade bei den Beispielen, die wir gehört haben, Herzinfarkt oder ein Stent. Und das ist nicht zu spät. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das unseren Patienten und Mitarbeitern auch sagt. Das ist nie zu spät. Es ist immer spät genug, aber es ist nie zu spät.
Nun, du hast angesprochen, dass man mit guten Medikamenten den LDL-Cholesterinwert, also das schlechte Cholesterin, um die Hälfte senken kann oder vielleicht auch mehr senken kann. Wir haben jetzt diesen Grenzwert, diesen Zielwert, den man erreichen soll. Wäre es nicht generell besser, wenn es möglich ist, die Werte deutlich darunter zu senken, auf 30, 40 Milligramm pro Deziliter? Gibt es dafür Beweise, dass es sinnvoll sein kann?
Ja, die gibt es. Die sehr starken Medikamente haben erreicht, dass manche Patienten unter 20 sogar gekommen sind. Die gute Nachricht war, die haben die beste Zukunft, gehabt. Man hat das über viele Jahre dann beobachtet. Die schlechte Nachricht, die manche daraus ziehen und sagen, das ist zu nieder, das braucht der Körper auch. Das haben wir schon erörtert. Das ist einfach das Cholesterin im Blut. Deswegen ist es im Hirn oder in anderen Geweben nicht so nieder. Im Gegenteil sogar. Also die Gewebe profitieren davon, wenn das meiste aus dem Blut herauskommt. Und bei diesen Patienten, also die so zu nieder sind, macht man oft etwas Konträres, was man sollte, nämlich man setzt die Therapie ab. Das ist ein schwerer Fehler. Das haben wir auch gesehen. Wo das passiert, da kommen sehr schnell neue Infarkte, neue Schlaganfälle. Also es ist nicht gut, eine Therapie beim Cholesterin zu reduzieren. Das heißt, weil man scheinbar ein bisschen nieder ist mit dem Cholesterin unter den Zielwerten, dann einfach ein bisschen zu ein Medikament abzusetzen, was leider oft passiert.
Oder zufrieden sein, dass man die niedrigen Werte erreicht hat und der Meinung ist, jetzt ist alles getan. Die Werte steigen natürlich wieder an, wenn die Behandlung nicht stattfindet. Können wir ein bisschen etwas über die Art der Behandlung sagen? Wie kann ich denn LDL-Cholesterin beim Hochrisikopatienten unter diesen Zielwert bekommen? Wir kennen ja alle die Diskussion über Statine. Angeblich gibt es da so viele Nebenwirkungen. Ich sehe es in der klinischen Praxis gar nicht. Ich würde sagen, dass eine Nebenwirkung in unter 10%, wahrscheinlich 5% auftritt, wenn man genau nachsieht. Wie stehst du zu diesen Nebenwirkungen, diesen Statin-Nebenwirkungen? Was ist denn typisch und was ist gar nicht typisch und hat wahrscheinlich mit dem Medikament gar nichts zu tun?
Die Statine haben 1994 den Durchbruch gebracht für die Cholesterinbehandlung. Bis dahin konnte man nur mit Diät arbeiten und Diät bringt bei hohem Cholesterin ganz, ganz wenig nur. Also da kommt man nie auf die Zielwerte, weniger als 10% Senkung. Aber man hat dann 1994 gesehen, dass die Statine bei jedem Menschen, der untersucht wurde, wirksam sind und die Herzinfarkt-, Schlaganfall- und Todesrate erniedrigen, und zwar bei den ersten Studien so um ein Drittel. Also der erste Beweis war da und dann, das sollte man, glaube ich, noch einmal klar sagen, Statine sind die bestdokumentierte Therapie in der Herzbehandlung. Und zwar gibt es ungefähr 25 Studien, die ganz sauber gemacht worden sind. Also die Nebenfrage war die Nebenwirkung und die Nebenwirkung ist extrem wenig. Das wussten wir von Anfang an. Das einzige wirkliche Problem ist, dass die Muskeln ein Problem machen können. Und wenn das wirklich ursächlich durch Statine ist, dann ist das typisch an den Oberarmen und an den Oberschenkeln, dass die Muskeln schwächer werden und auch wehtun. Also so andere Muskelbeschwerden, die den ganzen Körper betreffen, sind nicht typisch für die Statinwirkung. Und diese Nebenwirkung kommt, und das wissen wir seit Jahren, sehr selten vor, wenn man sogenannte kontrollierte, durch Placebo kontrollierte Studien macht, ist das ganz, ganz selten. Vielleicht einer von 70 Patienten hat es wirklich wegen, diese Muskelbeschwerden hat es wirklich wegen dem Statin. Und da ist natürlich noch etwas. Wenn wir in eine Patientenpopulation von 100 Leuten schauen, dann ist es natürlich so, dass viele auch Muskelbeschwerden haben. Und das hat man in den Studien gesehen. Das ist fast gleich viel, ob man ein Placebo hat, also ein Scheinmedikament oder ein wirkliches Statin.
Nun, es gibt Patienten, die offenbar auf ein Statin eine bewiesene Nebenwirkung haben. Was hat man da für Möglichkeiten, Cholesterin effektiv zu senken?
Das ist schon in der Praxis ein größeres Problem, als es in der Theorie ist. Und man hat heute sehr gute Medikamente, die gar nicht in den Muskel kommen, daher keine Nebenwirkungen im Muskel machen können, wenn sie nicht dort sind. Und auch andere Medikamente zur Cholesterinsenkung als die Statine. Und gerade unlängst wurde eine sehr wichtige neue Behandlung gezeigt bei Menschen, die Statine nicht vertragen. dass das auch genauso gut wirkt, wenn sie andere Medikamente haben. Aber ich möchte wiederholen, die Statine sind am besten belegt.
Also man sollte, also wir wissen das auch, Statine sind eigentlich immer die erste Wahl, um eine entsprechende LDL-Cholesterinsenkung zu erzielen. Nun, du hast vorher erwähnt, mit Diät, mit Körpergewichtsabnahme, vielleicht egal, ob es eine Diät ist oder eine medikamentös induzierte Körpergewichtsabnahme, kann ich Cholesterin senken, in 10%, vielleicht in 15%, aber sicher nicht dorthin, wo ich es hinsenken möchte. Wie schaut es denn überhaupt aus mit dem Zusammenhang zwischen Übergewicht, Adipositas und Cholesterin?
Sehr spannende Frage. Es ist ein schwacher Zusammenhang. Ein gutes Beispiel ist die beiden Nobelpreisträger Goldstein und Brown. Goldstein ist ganz schlank und hat ein sehr hohes Cholesterin und Brown ist sehr übergewichtig und hat ein niedriges Cholesterin. Also das haben die auch, als sie den Nobelpreis bekommen haben, einmal gesagt. Also das Übergewicht ist vielleicht für das Fettgewebe durchaus ein Cholesterinüberschuss, aber nicht für das Blut. Damit schließt sich unser Kreis wieder. Und daher ist es auch bei gewichtssenkenden Diäten oder den neuen Medikamenten, der Schlankheitsspritze, so, dass das Cholesterin schon ein wenig günstig beeinflusst wird, aber lange nicht so, wie wenn man das Cholesterin als Hauptziel hat. Also die Schlussfolgerung in der Praxis ist, dass man das Cholesterin durch Gewichtsabnahme nur ein wenig günstig beeinflusst.
Wir haben über diese Hochrisikopatienten gesprochen, bei denen es extrem wichtig ist, Cholesterin stark zu senken, also speziell das LDL-Cholesterin. Es gibt Zielwerte, wir sollten vielleicht sogar drunter kommen, weil es dann noch günstiger ist. Es gibt aber auch ein anderes Risiko, nicht nur das Hochrisiko, dass schon eine Gefäßerkrankung bekannt ist, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall zurückliegt, Stents eingebaut werden mussten, weil Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen da liegen, vorliegen, auch die periphere Verschlusskrankheit. Also alles, was schon da ist, hier weiß man, da muss ich reagieren und Cholesterin senken, dort, wo es erhöht ist. Was sind denn andere Zustände, Erkrankungen, wo heute empfohlen wird, Cholesterin deutlich zu senken, ohne dass diese massiven Gefäßprobleme vorliegen?
Die beste Antwort ist, so früh wie möglich zu senken. Und wir wissen das, dass man heute ja Cholesterinablagerungen in der Gefäßwand schon sehr früh sieht. Der Herzinfarkt ist das letzte Stadium einer langen Kette von Entwicklungen. Und daher ist es einfach einmal wichtig, dass man auch in jungen Jahren schon die Gefäße anschaut und das Cholesterin. Also eigentlich sollte jeder Mensch sein Cholesterin wissen und auch sein gutes und sein schlechtes Cholesterin. Und die Gefäßwand anschauen kann man sehr gut mit Ultraschall in den Halsschlagadern oder auch in den Beinschlagadern. Und dann gibt es auch Computertomographie-Methoden, um am Herz selber in den Herzkranzgefäßen die Cholesterinablagerung anzusehen.
Nun, es gibt andere Risikofaktoren, Erkrankungen, die zur Atherosklerose beitragen, wie zum Beispiel ein Diabetes mellitus. Wie sieht es denn da aus, wenn beim Diabetiker, was soll ich denn da mit dem Cholesterin tun? Soll ich nur den Diabetes behandeln oder soll ich aktiv das Cholesterinsenkung senken, auch wenn noch keine Gefäßerkrankung?
Wir haben bei den Diabetesforschern eine neue Idee. Der Jugenddiabetes ist die Zuckerkrankheit und der Typ-2-Diabetes, der hauptsächliche gefäßgefährdende Diabetes, ist eine Fettkrankheit. Und tatsächlich wissen wir, durch die Unwirksamkeit des körpereigenen Insulins werden die Blutfette ins Negative, also ins Schlechte verändert. Und wir wissen jetzt auch klar, dass bei Diabetes die Zuckerbehandlung natürlich auch wichtig ist, aber in der Verhinderung von Herzinfarkt die Fettbehandlung, nämlich die Cholesterinbehandlung, noch wichtiger ist. Diabetes ist dann noch ein bisschen komplizierter, aber das LDL-Senken bei Diabetes hat die besten Ergebnisse gebracht.
Es gibt eine genetisch bedingte Atherosklerose-Neigung bei Patienten, die ein erhöhtes Lipoprotein klein a haben. Was mache ich? Das kann ich eigentlich noch nicht adäquat senken. Da laufen Studien, da wird es in Kürze wahrscheinlich auch gute Medikamente geben. Wie sieht es denn mit dem Cholesterin aus, wenn es erhöht ist bei Patienten mit erhöhten LP-A? Nicht dran denken oder aktiv behandeln?
Ja, das Einfache ist einmal, wenn man unserem Vorschlag folgt, dass man in jungen Jahren schon das Cholesterin einmal misst, dass man dieses Lipoprotein klein a mitmisst, denn das ist praktisch hundertprozentig durch die Genetik bedingt und bleibt im Lauf des Lebens, wenn es einmal hoch ist, immer hoch. Daher weiß man das früh genug und bisher konnte man halt das noch nicht direkt behandeln. Da kommen aber ganz interessante neue Dinge heraus, wahrscheinlich heuer noch. Und unsere Konsequenz war immer, alle anderen Risiken dann zu senken, wenn wir diesen einen genetischen schon nicht gut senken können.
Also Cholesterin aktiv senken bei Patienten mit deutlich erhöhten LP-a ist derzeit die Empfehlung. Und irgendwann gibt es vielleicht was noch was Sinnvolleres oder Besseres. Nun, wir haben jetzt sehr viel über Cholesterin gehört. Ich glaube, du konntest wirklich klarstellen, wie wichtig Cholesterin ist, wo es herkommt, welche Cholesterinfraktionen eher negativ, schlechter sind, welche eher günstig sind. Aber wir leben noch immer mit dieser sogenannten Cholesterinlüge. Eigentlich ist es beantwortet, aber magst du zu diesem Thema Cholesterinlüge abschließend etwas sagen?
Ja, ganz gerne. Meine jungen Mitarbeiter im Labor haben sich das einmal angeschaut. Das ist ein altes Taschenbuch, die Cholesterinlüge ist nicht von Experten geschrieben, ist auch nicht begutachtet. Dennoch muss man ja Argumente auch ernst nehmen, wenn sie einmal geschrieben sind. Und meine Mitarbeiter sagen es, eigentlich ist das eine Verschwörungstheorie. Also diese Cholesterinlüge gehört in die Kategorie der Verschwörungstheorien, wie dass die Masernimpfung Autismus macht oder andere Beispiele gibt es auch genug. Und wir sind ja in einem Jahrzehnt, das mit Verschwörungstheorien täglich zu tun hat, oder? Nun, dieses Büchlein, ich will es jetzt gar nicht viel sagen, aber das Büchlein ist eigentlich durch das widersprochen, was wir jetzt schon gesagt haben. Nämlich, es geht nicht darum, dass ein Cholesterinmangel schädlich ist oder dass die Statine schädlich sind, wie das Büchlein schreibt, sondern es geht darum, dass das Blutcholesterin nicht die Arterienwand bombardiert.
Du hast das schon erwähnt. Statine, wir haben über die Hauptnebenwirkung, die typische, gesprochen. Da gibt es auch so Ideen, Statine können Demenz auslösen. Andererseits wissen wir, je niedriger die Cholesterinwerte sind, desto weniger dement werden Patienten. Also kannst du auch dazu eine Stellung nehmen?
Eine hohe Blutcholesterinlage bedingt auch natürlich eine Cholesterineinlagerung in die Hirngefäße und macht daher auch schlechte Hirndurchblutung. Daher ist es seit langem bekannt, dass hohes Cholesterin schlecht ist und Demenz fördert. Ich will nicht sagen erzeugt alleine. Aber niedriges Cholesterin ist sicherlich nicht assoziiert, nicht vergesellschaftet mit Demenz. Im Gegenteil, es ist sogar unter niedrigen Cholesterinwerten eine geringere Rate an Demenz.
Wir können von Statinen eigentlich nicht erwarten, dass sie Demenz verursachen. Sie sind eher günstig im Sinne der Demenzverhinderung, kann man das zusammenfassen, kann man sagen, ja. So sagen.
Ja. Aber sie sind natürlich nicht die Lösung für die Demenzentwicklung in der ganzen Menschheit.
Ja, lieber Heinz, möchtest du abschließend noch etwas sagen zu unseren Zuhörern? Ich glaube, es war eine sehr informative, sehr interessante Sitzung, die wir jetzt hatten. Ich würde dir gerne das letzte Wort geben.
Naja, das letzte Wort heißt Trägheit. Und Trägheit gibt es erstens einmal bei den Patienten, die nicht gerne ein Medikament einnehmen. Das ist richtig so, dass sie das nicht gerne nehmen, aber die Trägheit, wenn ich halt einen Herzinfarkt verhindern kann und nur zu bequem bin, ist schlecht. Trägheit Nummer eins. Trägheit Nummer zwei ist, dass das leider bei uns Ärzten auch so ist, dass man zu langsam reagiert, zu spät reagiert vielleicht. Daher noch einmal meine Forderung, möglichst früh sollte jeder Mensch sein Cholesterin wissen. Die dritte Trägheit ist die Medien, die auf Cholesterinlügen und anderen Verschwörungstheorien herumreiten.
Ich möchte dir ganz herzlich danken für diese abschließenden Worte. Ich denke, es war für unsere Zuhörer extrem spannend. Wir können sicher in Zukunft zu einem ähnlichen Thema wiederum einen Podcast machen. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein und allen Zuhörern herzliches Dank fürs Zuhören und Aufpassen.
Ich habe zu danken, lieber Kurt.
Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.